Kommune. Im Gespräch mit Christopher Wimmer über sein Buch Die Kommune vor der Kommune. Die Pariser Kommune von 1871 hat dieses Jahr Jubiläum, was sich auch in zahlreichen Diskussionen in den Medien und verschiedener neuer Bücher über die Kommune zeigt. Mit Christopher Wimmer werden wir über das von ihm und Detlef Hartmann bei Assoziation A erschienene Buch Die Kommune vor der Kommune 1870-71 sprechen. Darin gehen beide den Vorläufern der Pariser Kommune in Städten wie Lyon, Marseille oder Le Creusot nach, wo sich auch Kommunen gegründet haben. Diese aufständischen Bewegungen gründen in den sozialen Kämpfen der 1860er Jahre in Frankreich. Beide Autoren spüren diesen Kämpfen in der französischen Provinz ebenso nach wie in Aufständen in den Kolonien. Beide weiten den Blick von unten und zeichnen ein genaueres Bild der Klassenkämpfe des 19. Jahrhunderts. Zu Beginn der Sendung werden wir einen Audiomitschnitt zu der Veranstaltung zur Pariser Kommune am 22. September in der Roten Flora senden und danach mit Christopher diskutieren.
Dann begrüße ich euch ganz herzlich im Namen der Gruppe in Erwägung in unserem frisch hergerichteten Spiegelsaal. Die heutige Veranstaltung organisieren wir zusammen mit der Gruppe für den organisierten Widerspruch und dem Projekt Revolutionäre Perspektive. Die anderen beiden Gruppen haben ausreichend geführte Social-Media-Präsenzen, bei denen ihr findig werdet über ihre Aktion, von denen in nächster Zeit einige anstehen, also recherchiert dort gerne nochmal nach. Wir als Gruppe in Erwägung sind Teil des Redaktionskollektives Kosmopolit und haben auch noch einige Zeitschriften mitgebracht, die ihr vorne an der Bar käuflich erwerben könnt. Ganz kurz noch hier zum Haus. Das ist ein besetztes Haus, Rote Flora wisst ihr wahrscheinlich, und deswegen würden wir euch bitten, keine Fotos zu machen. Sonst wurdet ihr am Eingang bestimmt schon hinlänglich über die Corona-Regeln aufgeklärt und das bedeutet im Wesentlichen einfach nur, dass ihr, wenn ihr euch von euren Plätzen fortbewegt, bitte eine Maske aufsetzt. Kommen wir zum heutigen Abend. Das ist die erste Veranstaltung in einer Reihe über Kommunismusreden. Und wenn es gut läuft, wird es der Auftakt zu mehreren Diskussionen, in denen wir uns gemeinsam den Begriff des antiautoritären Kommunismus annähern wollen. Die Pariser Kommune schien uns dafür ein sehr guter Startpunkt. Immerhin finden hier Linke jeder Couleur einen historischen Bezugspunkt und nicht wenige Konflikte und Spaltungen innerhalb der linken Bewegung beruhen auf einer unterschiedlichen Interpretation und Analyse der Ereignisse von 1871. Auch die Geschichtsschreibung des antiautoritären Kommunismus verortet hier klassischerweise ihren Ursprung. So schreibt zum Beispiel Marx in seiner Analyse der Pariser Kommune: Das Paris der Arbeiter mit seiner Kommune wird ewig gefeiert werden, als der ruhmvolle Vorbote einer neuen Gesellschaft. Seine Märtyrer sind eingeschreint in dem großen Herzen der Arbeiterklasse. Das ist mit diesem Fokus auf die Geschehnisse in Paris alleine aber eventuell nicht getan ist. Dazu hat unser Gast etwas zu sagen. Seine Aussage, dass Revolutionen nicht ein distinktes historisches Ereignis sind, sondern ihre spezifische Vorgeschichte haben, würden wir uns wahrscheinlich vorbehaltlos anschließen. Ebenso finden wir es nicht genug, das Bild der Kommune zu korrigieren. Wir wollen sie zu unserer Geschichte machen und damit zur Geschichte sozialer Kämpfe.
Genau, dazu haben wir Christopher Wimmer eingeladen, hier zu meiner Linken. Christopher Wimmer ist Soziologe und freier Journalist aus Berlin. Er promoviert gerade zu Klassenbewusstsein von Marginalisierten. Ansonsten schreibt er aber auch sehr viel. Das kann man unter anderem bei Zeit Online, Neues Deutschland oder Jungle World zum Beispiel lesen. Er hat mehrere Sammelbände rausgegeben und zuletzt eine Einführung zum Begriff des Lumpenproletariats, das dieses Jahr erschienen ist. Die Bücher von ihm findet ihr auch hier vorne auf dem Büchertisch und auch noch andere Sachen, die sich vielleicht lohnen, mal anzuschauen. Wir haben ihn aber heute eingeladen für dieses Buch, das ihr auch vorne am Büchertisch findet. Das heißt Die Kommunen vor der Kommune 1870-71. Und das hat er mit Detlef Hartmann zusammengeschrieben. Das ist auch dieses Jahr erst erschienen bei Assoziation A. Kurz zu der Veranstaltung vielleicht noch. Christopher wird gleich ein bisschen länger referieren über das Buch. Wir haben ein paar Fragen dazu mitgebracht. Und dann würden wir eine Pause machen, so ungefähr in einer Dreiviertelstunde. Dann können alle noch mal in Rauchen gehen und dann würden wir in die Diskussion übergehen. Wir haben ein paar Fragen mitgebracht, die sich uns so gestellt haben, als wir das Buch gelesen haben. Wir würden uns aber auch sehr freuen, wenn ihr noch Fragen mitbringt und euch dann an der Diskussion auch beteiligt. Genau, so haben wir uns das vorgestellt mit der Veranstaltung heute. Und dann würde ich auch an Christopher übergeben. Danke, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung. Erstmal ist es nach dieser Pandemie total schön, wieder mit wirklichen Menschen in einem gleichen Raum zu sitzen und zu diskutieren. Deswegen danke, dass ihr da seid. Bin ich so einigermaßen gut zu verstehen, wenn ich so rede, auch ganz hinten. Genau, es ist so, die Frage, was uns Detlef Hartmann und mich so ein bisschen bewegt hat, dieses Buch zu schreiben, ist, glaube ich, am Anfang, ich glaube, Detlef Hartmann muss sich jetzt hier nicht zwingend noch vorstellen, ist die Frage, dass, wenn man sich mit der Kommune beschäftigt, ist es ja gemeinhin die Pariser Kommune, die sozusagen, wenn man sich mit dem Jahr auseinandersetzt, irgendwie im linken Gedächtnis da ist, die wir gerade schon gehört haben, von Marx, von Lenin, von Kropotkin, von Trotzki, von allen irgendwie theoretisch bedacht wurde und wo es Auseinandersetzungen gab. Und alle Analysen, die wir uns sozusagen angeguckt haben, jetzt zum 150-jährigen Jahrestag, haben eben mit den Ereignissen des 18. März 1871 angefangen, mit dieser berühmten Kanonengeschichte, die vielleicht der ein oder die andere so ein bisschen kennen. Für die, die es nicht kennen, ich sage vielleicht noch ein paar Sätze am Anfang dazu, dass man so on the same page ist. Am 18. März 1871 in Paris, Paris war belagert von den Deutschen, es war der Deutsch-Französische Krieg, und die, genau, war belagert und in Paris herrschte sozusagen, gab es ein Machtvakuum, die republikanische Regierung wollte die Kanonen, die der Nationalgarde, also es waren vor allem Proletarierinnen und Stadtbewohner, die sich da sozusagen selbst organisiert haben und die Verteidigung der Stadt übernommen haben, die Zentralregierung wollte der Nationalgarde ihre Kanonen wegnehmen. Am 18. März wollte die sozusagen aus der Stadt schaffen, um ins reguläre Heer zu übertragen. Früh in den Morgenstunden. Dieser Coup ist allerdings gescheitert, weil sich eben die Arbeiterinnen und Arbeiter und die Stadtbevölkerung Paris aufgedehnt hat, die Kanonen verteidigt hat. Es lag auch unter anderem daran, dass die Versailler Truppen, also die Zentralregierung, vergessen hat, Pferde mitzubringen, um die Kanonen abzutransportieren, aber das ist nur so eine Randnotiz. Und eben aus diesem Aufstand, aus diesem Akt des Widerstands gegen die Zentralregierung ist dann eben die Kommune von Paris entstanden, die dann 73 Tage lang gehalten hat. Also es war sozusagen erst dieser Aufstand und dann wurde auch relativ schnell eine Wahl zur Pariser Kommune angesetzt, die dann am 26. März, also 10 Tage nach diesem Aufstand, stattgefunden hat und dieser Rat, sozusagen die neue Pariser Regierung, wenn man es denn so nennen will, die versucht hat, dann die Stadt nach fortschrittlichen Maßnahmen sozusagen selbst zu regieren. Ich lese jetzt hier nur noch so ein paar Dekrete vor, die dieser Kommunerat erlassen hat, damit ihr ungefähr einen Überblick habt, was da so gemacht wurde. Also es ging um den Erlass von Mieten, es ging um die Einstellung des Verkaufs von verpfändeten Gegenständen, es ging um die Abschaffung des stehenden Heeres und durch die Ersetzung einer allgemeinen Volksbewaffnung, die unentgeltliche Schulbildung, auch die Trennung von Staat und Kirche oder der Einfluss der Kirche auf die Schulbildung wurde zurückgesetzt, die Entlohnung der Beamten zu einem durchschnittlichen Arbeiterlohn, die Übergabe von verlassenen Fabriken an Arbeitergenossenschaften, die Beschlagnahmung leerstehender Wohnungen und das Verbot von Nachtarbeit von Bäckern, sowie die Fixierung des Brotpreises. Also wenn man sich das anguckt und es mit heutigen Wahlprogrammen vergleicht, würde man wahrscheinlich dann doch eher das nehmen. Es zeigt sich, dass diese Maßnahmen waren, die zum einen ganz konkret an die Lebensverhältnisse in Paris angedockt waren, die sozusagen das konkrete Leben der Leute verbessern wollten. Zugleich wiesen sie aber auch auf eine Art von sozialer Republik, die von den Arbeiterinnen und Handwerkern getragen wurde, und die deren Interessen Ausdruck verleihen wollten. Revolutionär im wirklichen Sinne waren vor allem dann aber die Beschlüsse zur demokratischen Umstrukturierung der Stadt. Also zu ihnen gehörte eben sowas wie die Begrenzung der Löhne der Abgeordneten auf Arbeitermaß, die ständige Wähl- und Abwählbarkeit der Amtsträger, also ein imperatives Mandat und so weiter und so fort. Also tatsächlich eine wirklich demokratische Umstrukturierung der Stadt. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass die Stadt unter Belagerung lag und sozusagen dauerhaft von den Deutschen beschossen wurde. Deswegen ist es auch klar, dass diese Beschlüsse in erster Linie nicht Makulatur blieben, aber sie kaum mehr waren als Stückwerk unter den Bedingungen, eben diese Verheißung auf die Zukunft, von der gerade Marx zitiert wurde und der auch darüber gesprochen hat. Zugleich haben sie aber eben auch deutlich gemacht, dass ein gemeinschaftlich organisiertes Gemeinwesen zu organisieren ist und dass möglichst viele an deren Gestaltung teilhaben können. Und das ist sozusagen das, was wir, glaube ich, aus der Pariser Kommune mitnehmen können, ihr, auch um Marx zu zitieren, ihr eigenes arbeitendes Dasein als sozusagen das, was wir mitnehmen. Und das wurde ja auch schon in der Einleitung so ein bisschen gesagt, dass sich ja Linke aller Couleur auf dieses Ereignis beziehen, dass es von der Internationale, von Eugène Potier, der sich gedichtet hat, der selbst Kommunade war, bis hin zu ja, anarchistischen, anarcho-syndikalistischen Strömungen, aber eben auch hin bis in den Staatssozialismus und Bolschewismus, der sich sozusagen ja auch dezidiert, also vor allem Lenin, der sich ja dezidiert mit der Kommune beschäftigt hat und aus dem Scheitern der Pariser Kommune seine Lehren gezogen hat, um dann sozusagen seine staatssozialistische Herrschaft auch zu legitimieren und zu sagen, wir machen das jetzt ganz anders. So, das ist jetzt alles nur Vorgeschichte, dass wir sozusagen so ungefähr eine Vorstellung haben, was in Paris passiert ist. Und die Geschichte, die ich jetzt gerade in den letzten drei Minuten erzählt habe, ist ja tatsächlich so häufig erzählt worden, dass die Geschichte des 18. März ganze Bücherregale füllt und nahezu alle Analysen fangen eben damit an, so wie ich es jetzt leider ja auch gerade gemacht habe. Doch, und das war dann die Frage, die sich Detlef Hartmann und ich gestellt haben, als wir uns angefangen haben, uns mit der Kommune zu beschäftigen, ist, dass soziale Bewegungen und Massenrevolten einfach nicht vom Himmel fallen. Sie haben kein einziges festes Datum, sondern haben eben ihre spezifische Vorgeschichte und so eben auch die Geschehnisse des 18. März. Und da haben wir dann angefangen zu suchen und zu graben, was denn in den Jahren davor in Frankreich so los war, und sind darauf gestoßen, dass sich gerade in den 1860er, 70er Jahren Frankreich durch eine wachsende Anzahl von proletarischen Kämpfen ausgezeichnet hat. Von einer Streikbewegung, von auch Aufständen, von clandestinen Treffen, von Diskussionen in Familien, in Werken, in Fabriken, aber auch in Kneipen, in Kirchen, in Konzertsälen. Und dass in dieser Bewegung die Forderung nach der Kommune immer wieder aufgetaucht ist, eben auch schon in den 1860er, 70er Jahren, und sie eben als Prozess der Selbstorganisierung der Menschen schon lange präsent war, bevor sie dann eben in Paris ausgerufen wurde. Und man kann sozusagen sie als Bedürfnis nach einer sozusagen politischen Beziehung zwischen den Menschen sehen, die sich da ausgedrückt hat und die sich eben in ganz Frankreich finden lassen konnte, vor allem 1870, eben nicht nur in Paris. Und das fanden wir irgendwie spannend und haben halt nachgeguckt, was es da so gab. Und haben herausgefunden, dass man, wenn man sich die Literatur der damaligen Zeit anguckt, die bürgerliche Presse der Zeit, dass diese Bewegung vor allem mit dem Schlagwort La Rue, also der Straße, bedacht wurde. Das war sozusagen im damaligen Sprachgebrauch die pauschale Vokabel, mit der die Kommunarinnen und Kommunaden bedacht wurden. Es wird dann auch noch deutlicher, also wenn man sich die Presse anguckt, ist die Rede vom Abschaum, von den Barbaren, von den Mordbrennern, von den Ungeheuern, den Teufeln und eben die Kommune als der zur Macht gekommene Pöbel. Also das war sozusagen die Beschreibung, mit der es die Kommunalinnen und Kommunaden zu tun hatten. Allerdings ja, sind auf La Rue, wenn man so will, die Spuren verweht, und deswegen sind wir eben auf eine nachträgliche Spurensuche angewiesen, und das war das, was wir eben versucht haben, eben auf das zu gucken, was Bewegung überhaupt erst hervorbringt, und eben zu gucken, dass Bewegungen eben daraus entstehen, aus der Auseinandersetzung der Menschen mit der Gewalt des Kapitalismus, und sie sich sozusagen aus sozialen Zusammenhängen entwickelt, aus den alltäglichen Beziehungen, aus der alltäglichen Kommunikation heraus, der konkreten beteiligten Menschen. Und das war sozusagen für uns ein bisschen der Anlass, dieses Buch dazu schreiben.
Genau, ich glaube, den Ansatz fanden wir auch total spannend, zu sagen, so ein Aufstand und auch die Ausrufung von der Kommune fällt nicht einfach vom Himmel, sondern hat eine Geschichte. Das ist, glaube ich, auch für unsere Praxis irgendwie wichtig. Und uns würde jetzt natürlich interessieren, was die Geschichte der Pariser Kommune ist, wie es eigentlich dazu gekommen ist, wie die zu verstehen ist im Kontext der Aufstände in Frankreich.
Also das ist jetzt so ein bisschen hoffentlich nicht zu dröger Geschichtsunterricht, aber wenn es langweilig wird, könnt ihr irgendwie Blumen werfen oder Bierflaschen oder so. Oder wenn es alle schon kennen, dann können wir uns auch anders verständigen. Aber ich versuche es mal so einigermaßen spannend, wie es geht, zu halten. Wir müssen da zurück ins Jahr 1852. Seitdem ist Frankreich wieder Kaiserreich geworden, regiert von Napoleon III., der Neffe von Napoleon Bonaparte war und der versucht hat, Frankreichs Vorherrschaft in Europa zu sichern. Nach außen war das eine expansive Politik, also Frankreichs Beteiligung am Krimkrieg ist zu nennen, und er wollte sozusagen die Vorherrschaft am Kontinent sichern. Nach innen hinein war das bonapartistische Regime sehr stark von Autorität und Ordnung und von Unterdrückung geprägt. Dagegen regte sich, ich habe es ja schon so ein bisschen angekündigt, aber spätestens seit den 1860er Jahren vermehrt Widerstand und es kam zu zahlreichen Aufständen und Streiks. Gerade die Jahre so 1862 bis 1864 waren von massiven Streiktätigkeiten geprägt. Allein 1864 gab es landesweit 110 Streiks in unterschiedlichsten Betrieben und Sektoren, die alle allerdings nicht nur Lohnerhöhungen oder kürzere Arbeitszeiten forderten, das auch, aber die sich in erster Linie auch gegen den Zwang zur Arbeit als solche richteten. Also sozusagen Frankreich hatte da gerade sozusagen einen massiven Durchbruch des Kapitalismus, der sozusagen die Lebenswelt der Menschen konkret verändert hat und der den Zwang zur Fabrikarbeit sozusagen mit sich brachte, und da gegen wehrten sich die Streikenden massiv. Anderen ging es darum, sozusagen ihre Selbstorganisierung, die sich gegründet haben, zu verteidigen oder sie überhaupt aufzubauen. Wenn man sich mit dieser Streikbewegung beschäftigt, ist es, glaube ich, aber total wichtig, sich zu fragen, wer war denn das, wer hat denn das da gestreikt, wer war denn das Proletariat, wenn man davon sprechen will, weil ich glaube, der Begriff des Proletariats ja mittlerweile eine Konnotation hat, von der man sich, zumindest wenn man sich diese Streikbewegung anguckt, ein bisschen verabschieden muss. Also man muss sich eine sehr heterogene Arbeiterschaft vorstellen. Über ein Drittel der Beschäftigten waren Frauen. In der Textilindustrie war es ungefähr ausgeglichen. In den städtischen Dienstleistungen waren die Frauen die absolute Mehrheit. Es kamen auch noch zahlreiche Wanderarbeiterinnen, Migrantinnen und Migranten dazu, Saisonarbeiter, wenn man so nennen will. Sie alle bildeten die proletarische Klasse. Und alle Quellen, die wir uns angeguckt haben, zeichnen genau diese Heterogenität der Klasse auf. Und es gibt so schöne Beispiele, wie dass auch diese Identität als Arbeiter, also als Schlosser, als Schreinerin, als wie auch immer, so in der Form noch nicht vorhanden war. Also dass es Leute gab, die im Sommer irgendwie auf dem Land tätig waren und sozusagen Subsistenzwirtschaft betrieben haben oder irgendwie am Eisenbahnbau mitgearbeitet haben und da von Ort zu Ort gezogen sind. Und dann im Winter, wenn es kalt wurde und dunkel wurde, sie sich in Fabriken gesellt haben und da halt gearbeitet haben, weil es da halt einfach trocken und wärmer war. Also sozusagen diese Heterogenität, glaube ich, ist total wichtig, sich im Hinterkopf zu behalten, wenn man von dieser Streikbewegung sprechen mag. Und eben diese Streikbewegung ist eine der zentralen Gründe oder eine der zentralen Grundlage der Kommunebewegung 1870-71. Da wurde eben auch die Republik immer selbstbewusster und lauter gefordert, also sozusagen die Forderung nach der Abdankung des Kaisers und auch die Forderung nach der Kommune war sozusagen etwas, was da schon immer aufgetaucht ist. Um es vielleicht so ein bisschen plastischer werden zu lassen und so ein bisschen zu veranschaulichen, stelle ich euch jetzt kurz Nathalie Lemel vor, die vielleicht dem einen oder der anderen Begriff ist, die sich eben sehr stark in dieser Bewegung engagiert hat, die 1827 in Brest geboren ist und dann in den 60er Jahren nach Paris kam, wo sie dann als Buchverkäuferin tätig war, kam zu einer Zeit nach Paris, eben 64, als gerade die Buchverkäufer und Buchdrucker auch im Streik waren Und sie beteiligte sich sofort an diesem Streik, wurde aktiv und wurde aufgrund dieser Aktivität auch sofort als Vertrauensperson und in das Streikkomitee gewählt, was für eine Frau in der damaligen Zeit eine absolut außergewöhnliche Funktion war. Und durch ihr Engagement wurde sie dann auch zu einer aktiven Feministin und Sozialistin. Sie konnte lesen, was sie mit 50% der Bevölkerung teilte, die anderen 50% konnten nicht lesen und nicht schreiben, und las dann in den Betrieben oder auf den Streikversammlungen eben sozialistische Literatur vor, ermunterte Arbeiterinnen zu streiken, sich zu organisieren und kämpfte auch für gleichen Lohn für gleiche Arbeit zwischen den Geschlechtern. Das weckte natürlich auch die Interessen der staatlichen Stellen und mehrere Polizeiberichte erwähnen sie, und sie wurde auch häufiger mal eingeknastet, kam aber dann wieder raus. Das ist sozusagen so die Hintergrundfolie, vor dem wir diese Kommunebewegung 1870-71 sehen müssen. Es gibt natürlich noch den ganz unmittelbaren Grund, den ich am Anfang so ein bisschen angesprochen habe, der Deutsch-Französische Krieg, der ja gerade auch 1870-71 wütete, der in Frankreich wütete. Ein Drittel Frankreichs war von den Deutschen besetzt, und ja, Frankreich drohte den Krieg zu verlieren und verlor ihn dann ja am Ende ja auch. Warum ist das ein unmittelbarer und wichtiger Grund für die Kommunebewegung? Frankreich hatte im Gegensatz zu Preußen-Deutschland, also gegen die Frankreich Krieg geführt haben, noch keine Wehrpflicht. Deutschland hat sozusagen seine Rekruten einfach mit der Wehrpflicht eingezogen. In Frankreich gab es ein Losverfahren. Das heißt, man konnte sich sozusagen, man wurde zum Militärdienst ausgelost, konnte sich aber, wenn man das nötige Kleingeld hatte, davon freikaufen. Deswegen war der Militärdienst natürlich eine Angelegenheit der proletarischen Klasse, die den Krieg ausbaden und dann im Wortsinne ja auch ausbluten musste. Und wogegen sich natürlich dann auch der Widerstand regte, weil der Krieg einfach auch von Frankreich ganz phänomenal schlecht geführt wurde und die Leute einfach verheizt wurden und massiv einfach verreckt sind. So, da waren dann auch die Provinzen, also der Krieg war ja in Frankreich vor allem im Osten und im Südosten, waren die Provinzen weit vor Paris direkt und unmittelbar betroffen, und auch da regte sich eben Widerstand. Napoleon III. Wurde dann mitten im Krieg am 4. September von den Deutschen gefangen genommen und entmachtet. In Paris wurde die Republik ausgerufen. Allerdings, es gab überall auch Antikriegsdemonstrationen und sozusagen Forderungen nach Autonomie und Selbstverwaltung. Aber die neue republikanische Regierung setzte sozusagen den Krieg fort, wollte sozusagen in so einem Widerhall der französischen Revolution, der Nation in Waffen sozusagen einen patriotischen Krieg gegen die Deutschen weiterführen. Und dagegen regte sich auch sozusagen Widerstand von unten in Form dieser Kommunebewegung. Ich würde jetzt einfach, wenn das für euch okay ist, einfach zwei Beispiele von zwei lokalen Kommunen bringen, die das meines Erachtens ganz gut paradigmatisch irgendwie veranschaulichen, dass ihr und wir so ein Überblick haben, was denn da konkret passiert ist. Das dauert jetzt vielleicht ein paar Minuten, aber ich hoffe, das ist okay soweit. Genau. Das erste Beispiel ist wirklich Megaprovinz, Le Creusot. Das ist ein Ort, der auf halber Strecke ungefähr zwischen Paris und Genf liegt und der in den 1830er, 40er Jahren wirklich ein Kaff war von knapp 3000 EinwohnerInnen. Die Stadt wuchs aber massiv, was am industriellen Eugen Schneider lag, der da in den 30er Jahren ein Stahlwerk gründete oder kaufte und in dem damals großen Fabrikkomplex die Arbeiterinnen und Arbeiter Schienen, Eisenbahnbrücken, Kanonenboote und Panzerungen fertigten. 1839 wurde die erste Lokomotive gebaut, 1840 das erste Dampfschiff in Frankreich. Schneider Creusot, also so hieß die Fabrik, baute für das Rüstungsgeschäft aus, exportierte für den Krimkrieg und ja, expandierte nach Mittel- und Osteuropa. Also man könnte sagen, das Heckler und Koch der damaligen Zeit. 1870 war die Fabrik dann auch in Technologie und Umfang an der Spitze Europas. Die 10.000 beschäftigten Arbeiterinnen produzierten jährlich mehr als 130.000 Tonnen Gusseisen und 100.000 Tonnen Stahl. Es war die größte Fabrik Frankreichs und mittlerweile zählte dann auch Le Creusot, also 1870 sind wir jetzt, 25.000 Einwohner, also über eine Verzehnfachung der Einwohnerschaft. Dadurch war die Stadt natürlich total proletarisch geprägt, weil alle in dieser Fabrik beschäftigt waren und alle sozusagen von dieser Fabrik abhängig waren. Die Arbeiterinnen und Arbeiter gründeten dann eine sogenannte Hilfskasse des Stahlwerks. Das muss man sich als eine Art Versicherung vorstellen. Also es gab sozusagen ja keine Sozialversicherung oder dergleichen, sondern es war der Versuch von den Arbeiterinnen und Arbeitern, sich selbst gegen Unfall, gegen Alter, gegen Krankheit zu versichern. Und für diese Hilfskasse hatte dann der Einrichter Adolphe Assy eine besondere Bedeutung. Der wird uns jetzt begleiten. Er kam mit 17 Jahren, wurde er in die Armee eingezogen, in die französische, desertierte dann aber, weil er keinen Bock hatte, ging dann aber nach Italien, um bei Garibaldi, also bei der Befreiungsbewegung, damit zu kämpfen, hat da sozusagen seine 2 Jahre als Freiwilliger gekämpft und kam dann eben als Einrichter nach Le Creusot. Unter ihm kam es dann dazu, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter forderten, diese Hilfskasse in Eigenregie zu verwalten. Die war mittlerweile auf über eine 500.000 Franc angewachsen und allerdings die Firmenleitung verweigerte den Arbeiterinnen und Arbeitern, dass sie da selbst bestimmt auf das Geld zugreifen konnten. Somit ging es in Le Creusot aus dieser Auseinandersetzung von Anfang an um kommunale Leistungen und um die Macht über diese Mittel. Nach mehreren öffentlichen Veranstaltungen und Versammlungen wählten dann die Arbeiterinnen und Arbeiter eben ein Komitee, das diese Hilfskasse eigenständig verwalten sollte, und Assy wurde zum Vorsitzenden dieses Komitees gewählt, und hatte dann sozusagen damit Kontrolle über eben diese riesige Geldmenge und über die, war quasi damit die bestimmende Macht über alle wesentlichen Belange der Stadt geworden, weil einfach das Geld dann sozusagen in den Händen der Arbeiterinnen war. Das hat natürlich der Firmenleitung und der Regierung nicht so gefallen, und Schneider, also der Firmenchef, hat dann 2 Tage später das Militär geholt und die Stadt besetzen lassen, was dazu geführt hat, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter die Stadt komplett bestreikt haben, und wenn sozusagen wirklich nur eine Fabrik in der Stadt ist, heißt halt der Streik auch, dass diese ganze Stadt lahmgelegt wurde. Da allerdings Soldaten in der Stadt waren, konnten keine öffentlichen Veranstaltungen mehr stattfinden, sondern nur noch klandestine Treffen, und in einer diesen klandestinen Treffen rief dann eben Adolphe Assy die sogenannte industrielle Kommune aus. Ja, wir sind gerade im Januar 1870. Ja. Knapp 30.000. Also 30.000 Menschen, und davon waren 10.000 direkt beschäftigt. Und sozusagen der Rest war halt Family, die sozusagen auch von der Firma abhängig waren. Genau, diese industrielle Kommune, die dann ausgerufen wurde, sollte alle städtischen, sozialen und auch ökonomischen Fragen behandeln. Damit rückten eben zum einen konkrete Arbeitsbedingungen ins Zentrum, also wie sollten Arbeitsbedingungen gestaltet werden, aber auch das Leben in der Stadt wurde oder hätte nach fortschrittlichen Bedingungen gestaltet werden sollen. Also es ging um auch Fragen der Schulbildung, es ging um den Wohnungsbau und so weiter und so fort. Das alles rückte auf die Tagesordnung, und diese eben industrielle Kommune wollte die gesamte Stadt nach fortschrittlichen Ideen gestalten. Es kam trotz der militärischen Besetzung der Stadt zu weiteren Streiks, die durchaus handfest ausgetragen wurden. Das ist ganz, ganz spannend, sich diese Berichte anzulesen, also dass Streikbrecher regelmäßig verprügelt wurden, dass die Minen blockiert wurden, dass die Ordnungskräfte vor allem auch von Frauen und Kindern mit Steinen beworfen wurden, dass eben gerade auch die Frauen die nicht streikenden Arbeiter lautstark aufgefordert haben und energisch aufgefordert haben, jetzt doch in den Streik zu treten. Und das Streikgeschehen wurde sozusagen über die nächsten Wochen immer heftiger. Die Firmenleitung lehnte allerdings alle Forderungen kategorisch ab. Die Verhaftungen nahmen zu, es wurde noch mehr Militär eingesetzt, und ja, streikende Arbeiterinnen und Arbeiter kamen dann einfach in den Knast. Hunderte wurden entlassen und haben dann in der Region keine Arbeit mehr gefunden. Auch Assy wurde erst festgenommen und konnte dann allerdings nach Paris fliehen. So war aber sozusagen durch die militärische Übermacht diese industrielle Kommune von 1870 dann auch nach wenigen Wochen sozusagen wieder niedergeschlagen, beziehungsweise konnte ihre Arbeit gar nicht wirklich aufnehmen, aber sozusagen die Ideen waren da 1870 auf jeden Fall schon massiv da. Das zweite Beispiel, das ich jetzt noch bringen würde, wäre Marseille. Also ich mache jetzt, es ist immer so, dass das Problem an Buchvorstellungen, man darf nur so viel erzählen, dass die Leute das Buch dann doch noch kaufen, aber muss so spannend sein, dass sie es kaufen. Deswegen, ich mache jetzt zwei Beispiele, im Buch gibt es noch ganz viele und es wird total spannend da alles und so. Ja. Genau, ein weiterer Streik- oder Kommune-Schwerpunkt der Kommune-Bewegung war eben Marseille, das Mitte des Jahrhunderts zum bedeutendsten Hafen Frankreichs ausgebaut wurde. Zahlreiche Bäuerinnen und Bäuer der umgebenden Provence kamen in die Stadt, aber auch ein international zusammengewürfeltes Proletariat aus Italien, aus Armenien, Polen, Tschechien, Spanien, vor allem auch aus Nordafrika, kamen in die Stadt, um sich dort eben an den Docks und in den neuen Fabriken zu verdingen. Also sozusagen ein sehr, auch wieder hier der buntscheckige Haufen, von dem Marx einmal gesprochen hat, also über das Proletariat gesprochen hat, also ein sehr, sehr diverses, sehr diverse Arbeiterschaft. Auch dort kam es während des Kriegs schon zu zahlreichen Antikriegsdemonstrationen und als dann am 4. September eben in Paris die Republik ausgerufen wurde, strömte auch in Marseille die Menge auf die Straßen, stürzte die Standbilder Napoleons, 40.000 Menschen zogen vor das Gefängnis und befreiten einfach die Gefangenen. Auf dem Rathaus wurde die rote Fahne gehisst und die Kommune von Marseille wurde ausgerufen. Der Zerfall der staatlichen Strukturen, der bonapartistischen Beamtenschaft, die eben verhaftet wurde oder vertrieben wurde, führte dazu, dass sich in der Stadt eine revolutionäre Zivilgarde gründete, also Proletarierinnen und Proletarier, Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner in Waffen, die sozusagen die Stadt selbst verteidigen wollten. Bei der Stürmung des Rathauses haben die einfach noch so 1000 Gewehre mit erbeutet und hatten damit sozusagen die militärische Macht in der Stadt. Sie waren die entscheidende Macht in der Stadt. Eben wie ich gesagt habe, sie haben eigenmächtig Beamte verhaftet und dergleichen. Die neu eingesetzte Pressefreiheit führte dazu, dass zahlreiche neue Zeitungen gegründet wurden und dergleichen. Wie ich es ja vorhin schon erwähnt habe, drängte die Zentralregierung in Paris darauf, ja den Krieg weiterzuführen gegen die Deutschen, also das Vaterland gegen die Deutschen zu verteidigen. Und auch wenn die Aktivistinnen und Aktivisten in Marseille alles dafür getan hatten, diese Republik zu erreichen und den Kaiser zu stürzen, überwogen dort doch die Ideen einer autonomen Selbstverwaltung und waren dort stark vertreten und setzten sich gegen dieses zentralistische und das alte jakobinische Dogma und Erbe der französischen Revolution, der Einheit der Nation. Und ja, Marseille stellte dem gegenüber seine Bestrebungen nach Autonomie und Selbstverwaltung. Ein Effekt war da, dass sich am 18. September 1870, also wir sind eben immer noch, wir sind kurz nach der Ausrufung der Republik in Paris, wir sind immer noch im Krieg, und in Marseille gründen sich am 18. September die sogenannte Ligue du Midi, also die Liga des Südens, wo mehrere Dutzend Delegierte aus 13 Departements Südfrankreichs zusammenkamen und gründeten diese Liga als unabhängige revolutionäre Assoziation. Es gab bereits in den 1860ern enge Kontakte mit italienischen, mit südfranzösischen und auch mit baskischen und katalanischen RepublikanerInnen, und die sozusagen so einem lateinischen oder maritimen Internationalismus folgten und da sozusagen Zitat, Gründung einer der Vereinigten Republiken von Frankreich, Spanien und Italien forderten. Auch die lokale IAA, also die Internationale Arbeiterorganisation, also die Erste Internationale, folgte diesem Internationalismus und war in Marseille eben noch nicht vergleichbar mit der späteren Kaderorganisation, die sie werden sollte. Der Sektionsleiter der Internationalen in Marseille, Basilica, forderte eine, Zitat, universelle Kommune aller lokalen Kommunen regiert durch die Freiheit. Also der Pathos war auf jeden Fall am Start. In dieser Liga kamen auch unterschiedliche Strömungen zusammen. Also es war auch hier wieder diese Heterogenität, von der ich gesprochen habe, deutlich sichtbar, wenn man Antoine Olivier folgt, ein Historiker, der berichtet davon, dass, Zitat, vom Patriotismus bis zum Radikalismus, vom Sozialismus bis zum Föderalismus, von der Dezentralisierung bis zum Separatismus, bunt durcheinander gewürfelt war die Liga des Südens keiner Strömung fremd. Diese Liga veröffentlichte dann auch zwei Tage später ihr Programm, das sich ganz ähnlich liest wie die Pariser oder wie die Dekrete der Pariser Kommune. Auch hier wurde gefordert die Einführung einer Reichensteuer, die Pressefreiheit, die Wahl der Richter durch das Volk, die Beschlagnahmung von Waffen und Pferden der bisherigen Streitmacht, die Trennung von Staat und Kirche, die Einführung einer Volksbewaffnung und sowie massive Maßnahmen gegen den Klerus, also zum Beispiel der Beschlagnahmung des Eigentums der Kirchen und Militär- und Arbeitsdienst für die Geistlichen. Ebenso wurden, hatte ich ja schon erwähnt, royalistische Zeitungen verboten und kaisertreue Polizisten verhaftet. Auch das Programm wurde relativ schnell umgesetzt und vor allem, davon hatte ich gesprochen, die militärische Sicherung wurde relativ schnell umgesetzt, diese Zivilgarde wurde ausgestattet und stellte sozusagen eine wirklich ernstzunehmende revolutionäre Kraft in der Stadt dar. Damit stellte sich Marseille sozusagen ja auch gegen das staatliche Gewaltmonopol von Paris. Es waren Aktivitäten von einer Eigeninitiativen und von der dezentralen Selbstverwaltung, die sozusagen da gefordert wurden und sich sozusagen ja gegen den Zentralismus und gegen die Vorherrschaft von Paris gerichtet haben. Diese Autonomiebestrebung musste natürlich, wurde argwöhnisch beobachtet von Paris und musste natürlich auch beantwortet werden. Es war für Paris und für die republikanische Zentralregierung ein Unding oder unmöglich, dass sich innerhalb der Republik oder innerhalb der Revolte sozusagen noch eine neue eigene autonome Revolution entwickeln konnte. Also Paris konnte nicht zulassen, dass sich im Süden eine unabhängige lokale Struktur bilden würde. Und damit beschloss dann auch die Regierung in Paris gegen die, Zitat, Anarchie, wie es hieß, in Marseille vorzugehen und dies ein Ende zu setzen. Es wurde dann ein neuer Präfekt, also sozusagen Bürgermeister oder sozusagen Regionalchef, eingesetzt, dem allerdings der Zugang zum Rathaus verweigert wurde, weil mehrere 10.000 Demonstrantinnen und Demonstranten das Rathaus blockiert haben. Auch da ging es dann leider ähnlich aus wie in Le Creusot, dass schlussendlich das Militär eingesetzt wurde, um diese Kommunebewegung niederzuschlagen. Es wurden Truppen nach Marseille abgeordert und sozusagen innerhalb von auch hier wieder wenigen Wochen von regierungstreuen Truppen umstellt, also das Rathaus und Marseille, und dann der Aufstand auch von den Kommunarinnen und Kommunaden selbstständig abgebrochen, um ein Blutbad zu vermeiden. Nichtsdestotrotz wurden zahlreiche Aufständischen verhaftet oder in Lager verbracht und am 13. November, also einige Wochen später, konnte dann der neue Präfekt telegrafieren, dass in Marseille wieder die Ordnung herrscht. Es ist insofern auch noch besonders beachtlich, wenn man sich hier den Militäreinsatz in Marseille anguckt, dass das Truppen waren, die eigentlich an der Front standen und gegen die Deutschen hätten kämpfen sollen. Also sozusagen die Front, die gegen die Deutschen eh schon am Bröckeln war, wurde von der Zentralregierung, wurden die Soldaten abgezogen, um gegen den inneren Feind, also gegen die rote Gefahr, das sind also beides Zitate, die ich gerade bringe, eingesetzt zu werden. Also man sieht, wie groß die Angst der Zentralregierung vor diesen lokalen Bestrebungen war, dass sozusagen selbst die Front gegen die Deutschen geschwächt wurde, um sozusagen diese Kommune in Marseille auch niederzumähen, was ihnen dann ja auch gelungen ist. Genau, soweit jetzt habe ich ganz viel gesprochen, aber das wären, glaube ich, so zwei Beispiele, die zum einen Le Creusot zeigen, dass es sozusagen ja diese Umfänglichkeit dieser Kommunebewegung war, also dass es ja nicht nur darum ging, irgendwie neue Institutionen zu schaffen, sondern die Stadt wirklich nach neuen Mitteln selbstverwaltet zu organisieren und Stadt im Kontext auch mit Fabrik gesehen werden muss und eben in Marseille vor allem der Aspekt der Autonomie und Dezentralisierung, der da, glaube ich, relativ deutlich zum Tragen kommt. Und das sind, glaube ich, zwei Aspekte, die sich auch in den anderen Kommunen, die sich 1870 gegründet haben, finden lassen. Also es gab ungefähr in einem halben Dutzend Städte und Regionen Kommunen, die autonom ausgerufen wurden, die auch alle ganz ähnliche Forderungen hatten, aber Das könnt ihr dann im Buch nachlesen.